Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Dieter Weishaar eingeladen. Er ist CEO von Myneva, einem der führenden Anbieter für Softwarelösungen im Sozialbereich. Und ich freue mich heute sehr mit ihm über seine Trendstudie zur Digitalisierung in der Pflege zu sprechen, generell über Myneva, auch über seinen Werdegang. Und ja, Dieter, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ist mir eine besondere Freude und wir haben natürlich auch ein wichtiges Thema, weil es mag uns alle irgendwann interessieren.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube, die Fortschritte, gut, wir sind jetzt Techies, die können uns eh nicht schnell genug gehen. Aber bevor wir da starten, Dieter, vielleicht mal kurz zu dir. Wie kam es dazu, dass du heute CEO von Myneva bist? Also warst du schon immer im Softwarebereich oder der Pflege tätig?
Ja, ich bin Ewigkeiten im Softwarebereich tätig und das ist natürlich ein spannendes Thema. Es gibt jedes Jahr irgendwelche neuen Technologietrends. Und ich bin dann angesprochen worden, ob ich nicht zur Myneva kommen möchte. Habe keinen großen Pflegehintergrund, außer dass meine Tochter in der Pflege arbeitet. Von daher kenne ich die Mitarbeiterperspektive, glaube ich, ganz gut. Und meine Mutter selbst in der Altenpflege als Klientin dabei ist. Ja, also von daher kenne ich beide Seiten aus einer anderen Perspektive und habe mir das Thema dann angeschaut und fand das hochspannend, ja. Wir haben so viel gute Technologie und gerade in der Pflegebranche, sagen wir mal, ist der Digitalisierungsgrad noch nicht weit fortgeschritten und man kann so viel Gutes tun, um der Pflegebranche zu helfen in der schwierigen Situation, in der sie ist. Und deswegen hat mich das sofort angesprochen und dann habe ich auch relativ schnell zugesagt.
Vielleicht mal ein paar Worte zu Myneva selbst. Wie groß ist denn Myneva heute und was ist denn so das, ich sage mal, Softwareportfolio, was ihr dort grob gesagt anbietet?
Ja, die Myneva sind heute ein bisschen mehr als 300 Leute in Europa. Wir sind in 8 Ländern in Europa aktiv. Das unterscheidet uns von fast allen Marktbegleitern, weil wir uns bewusst nicht auf ein Land konzentrieren, sondern in mehreren Ländern in allen 4 Pflegesektoren aktiv sind. Viele kennen ja die Altenpflege als einen der ganz großen Pflegesektoren, aber es gibt natürlich genauso gut die Behindertenhilfe, Sozialpflege und auch Jugendhilfe. Und wir sind in allen Bereichen tätig, sind Marktführer in ganz vielen Ländern, in denen wir heute in Europa tätig sind, in unterschiedlichen Segmenten. Also wir betreuen von Frauenhäusern in den Niederlanden bis zu großen Einrichtungen in Österreich zum Beispiel, die ja sehr öffentlich organisiert sind, hin zu den SOS-Kinderdörfern, so ein ganzes Spektrum. Wie gesagt, mit 300 Menschen aus 15 Nationalitäten. Wir produzieren unsere Software in Europa und hosten auch unsere Lösungen in Europa, weil Datenschutz ein ganz wichtiges Thema in der Pflege ist. Wir gehen ja mit sensiblen Daten um und deswegen ist für uns Datenschutz und auch europäisches Datenschutzrecht ein ganz wichtiges Element in unserem Angebot.
Ja, du bist ja dann relativ, also klar, du kennst die Perspektive deiner Tochter, du kennst die Perspektive als pflegender Angehöriger sozusagen. Jetzt bist du trotzdem, was das Professionelle angeht, relativ neu in der Branche drin und hast deswegen auch einen ziemlich frischen Blick drauf, würde ich sagen. Wie würdest du denn sagen, oder du hast ja vorhin schon kurz angesprochen, was würdest du denn als die aktuell drängendsten Probleme der Branche ansehen?
Ja, wir haben, wenn wir das mal so vom großen Level nehmen, dann egal in welchem Pflegebereich, in welchem Land ich bin, habe ich heute ungefähr 2 Stunden Administration in einer 8-Stunden-Schicht. Je nachdem, wenn ich selbst pflegender bin, also direkt bei den Klienten tätig bin, dann habe ich Dokumentationspflichten. Es gibt in der Pflegeleitung Schichtpläne zu tun, Tourenplanung zu machen und dann natürlich Abrechnung. Aber es sind 2 oder mehr Stunden, die an Administration wirklich ja auch für die Pflege fehlen dann teilweise. Und wenn man sich die Digitalisierung anschaut, dann kann man da natürlich über Digitalisierung wahnsinnig viel Zeit sparen. Und das ist genau unser Thema. Wir haben eine Ambition und wollen aus der 8-Stunden-Schicht eigentlich eine Stunde Zeit durch Digitalisierung am Ende des Weges sparen. Und das, finde ich, ist ein toller Beitrag zu der Pflegekrise, die uns ja alle in allen Ländern auch betrifft.
Ja, ist das denn realistisch, dass man das schaffen kann, diese eine Stunde? Also was sind denn da die Hebel, die man in Gang setzen muss, um sowas auf Softwareseite zu machen?
Also ich glaube, das ist sehr realistisch. Wir haben ja sehr umfangreiche Digitallösungen schon im Markt heute. Und diese Lösungen automatisieren ja Planungsprozesse, Abrechnungsprozesse und so weiter. So, das ist so die Stufe 1, würde ich das mal nennen. Und dort ist es so, dass wir gerade all unsere Anwender befragt haben. Die haben uns bestätigt, dass wir 38 Minuten durch Digitalisierung mit den heutigen Lösungen sparen. Was wir jetzt tun ist, wir haben gerade angekündigt, dass wir sehr umfangreich mobile Applikationen jetzt zum Einsatz bringen, über das hinaus, was wir schon getan haben. Und die mobilen Applikationen sorgen natürlich nochmal dafür, dass ich nicht zum Beispiel in der stationären Altenpflege zurück zu meinem Stations-PC laufen muss, wo ich mir freundlich auf dem Handrücken vielleicht ein paar Vitalparameter von Klienten aufgeschrieben habe, sondern direkt vor Ort dokumentieren kann. Das spart Wegezeit. Und das zweite oder das dritte ist, dass wir über künstliche Intelligenz nun Sprachmodelle einsetzen, private Sprachmodelle, dass ich die Dinge, die ich dokumentieren muss, direkt einsprechen kann. Und wir alle wissen, sprechen geht schneller als schreiben und tippen. Und deswegen werden wir die Stunde sicher erreichen.
Ja, da gibt es ja heute schon beeindruckende Use Cases, also Lösungen wie Voice und Dexter zum Beispiel finden immer mehr Anklang. Ich habe das Gefühl, gerade sprachbasierte Dokumentation ist auch in jedem Podcast mittlerweile, den ich hier aufnehme, Thema. Also es wird voraussichtlich, also korrigiere mich gerne, wenn du es anders siehst, aber zu einer absoluten flächendeckenden Standardtechnologie wahrscheinlich in den nächsten Jahren werden. Habt ihr da Schnittstellen zu solchen Anbietern oder baut ihr da eine eigene Lösung? Wie sieht denn das aus?
Ja, wir haben eine eigene Lösung, die im Markt ist, und ich glaube, der wesentliche Unterschied ist nochmal, dass ich ja sowieso mobile Apps für die Digitalisierung der Pflege habe. Das heißt, ich brauche ja Pflegedokumentation, all diese Dinge, die ich auch mobil im Zugriff habe. Gerade auch, wenn ich im ambulanten Bereich tätig bin, ist das auch ein wichtiger Faktor. Und die Spracherkennung sollte nicht in der zweiten App sein, ganz direkt in den Basistechnologien und Basisprogrammen eingebunden sein. Das heißt, wir machen das selbst aus genau diesem Grunde, weil wir nämlich die Spracheingabe über KI, in der Tat, die wird flächendeckend ausgerollt über die nächsten Jahre, aber direkt in die Applikationen einzufügen, die sowieso für die Pflegedokumentation benutzt werden. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied.
Und was würdest du sagen? Also ich sag mal aktuell, das ist zwar in aller Munde das ganze Thema sprachbasierte Pflegedokumentation, auch KI in der Pflege, auch in eurer Trendstudie war das ja ein großer Punkt. Ich habe ja aber auch noch oft Einrichtungen sitzen, die noch nicht mal ein flächendeckendes WLAN haben, einfach weil es Probleme in der Refinanzierung zum Beispiel gibt. Würdest du denn trotzdem sagen, es macht jetzt schon Sinn, sich als Einrichtung mit diesem Thema zu beschäftigen?
Also unbedingt. Wenn wir heute mal reinschauen, so wird ja die Personalsituation nicht besser. In den nächsten Jahren gehen ja aus dieser Babyboomer-Generation weitere Pflegende in Ruhestand. Das heißt, unsere Lücke zwischen dem, was wir an Personal benötigen, und dem, was wir an Personal überhaupt noch haben, wird immer größer. Wir gehen davon aus, dass wir in 2030 in Deutschland 1 Million Pflegekräfte in der Pflege fehlen. So, das heißt, der Zwang, etwas anders zu machen, weil die Regulierung wird sich wahrscheinlich nicht so schnell ändern, der Zwang, etwas anders zu machen, ist unausweichlich. Und da kann Digitalisierung, wie gesagt, einen wesentlichen Beitrag zu beitragen. Und deswegen glaube ich, dass der Handlungsdruck einfach hoch ist. Du hast natürlich völlig recht. Wir sehen zwei Dinge, die uns da vielleicht im Wege stehen und wo es Handlungsbedarf gibt. Das eine ist die Finanzierung. Und da braucht man, glaube ich, das kann nicht jeder aus eigener Kraft stemmen. Und da brauchen wir sicherlich Digitalisierungstöpfe, die auch aus dem öffentlichen Bereich kommen. Und das Zweite ist natürlich, dass jeder heute an der Kapazitätsgrenze, was das Personal angeht, operiert. Und deswegen sind auch nicht viele Fachkräfte vorhanden, die Digitalisierung umsetzen können. Das heißt, wir brauchen zum einen Fachkompetenz und zum anderen auch Finanzierung. Aber aufgrund der Personalsituation wird es kommen. Wenn wir heute reingucken, auch was die Pflegestudie uns gesagt hat, dass im stationären Bereich heute nur ein Drittel mit mobilen Endgeräten arbeitet, dann ist das, sieht man daran natürlich, wie viel Handlungsbedarf noch besteht und wie hoch der Finanzierungsbedarf auch ist.
Ja, ne? Das ist halt eine große Herausforderung, da diese Infrastrukturen aufzubauen, um dann am Ende des Tages von den Vorteilen, die eben zum Beispiel eine künstliche Intelligenz in welchem Bereich auch immer bietet, um die wirklich vollumfänglich nutzen zu können. Und das ist halt immer das, wo, ja, wie du auch schon gesagt hast, irgendwie so diese zwei Wege. Zum einen sind heute schon diese Technologien da, um massiv Zeit in den ganzen administrativen Prozessen einzusparen, und gleichzeitig können wir sie teilweise in den Häusern nicht einsetzen, weil einfach die Infrastruktur fehlt. Und das macht ja, einen manchmal ein bisschen ratlos. Aber gut, ich glaube, es führt ja nichts dran vorbei, dass man das als Branche irgendwann in Zukunft eben hinbekommt und dass da ein gewisser Refinanzierungsdruck da ist. Das wissen wir ja seit ein paar Jahren. Was siehst denn du neben der sprachbasierten Pflegedokumentation noch als große Anwendungsfelder für KI in der Pflege? Also klar, es gibt, ich hatte zum Beispiel auch hier den Naval zum Beispiel letztens im Podcast, also Naval Robotics, also quasi ein smarter Roboter, wo eben ein Sprachmodell auch hinterlegt ist, der dann mit den Bewohnern spricht. Also eher was für die soziale Betreuung, würde ich sagen. Aber wenn es jetzt rein auf die administrativen Prozesse geht, in denen ihr besonders stark seid, wo siehst du da noch große Potenziale?
Also du hast natürlich ein riesiges Potenzial, was das ganze Planungsthema angeht. Das fängt mit der Schichtplanung an. Gerade in größeren Häusern sind ja Schichtplanungsmodelle sehr starr heute. Und Wunschschichten von Mitarbeitenden sind natürlich schwer zu berücksichtigen. Das kennen wir alle, das Thema. Aber wenn ich Zufriedenheit bei den Mitarbeitenden erzeugen will, dann hilft natürlich Zeit durch Sprachdokumentation zu sparen. Das nimmt schon mal Stress raus. Aber wenn ich dann noch das Schichtmodell so umbauen kann, dass ich mir besser auf Wunschschichten reagieren kann und die KI schneller und flexibler planen kann, als man das heute manuell oder regelbasiert tut, dann ist das schon mal ein Riesenvorteil. Gleiches gilt auch für die stationäre als auch ambulante Touren und Routenplanung, dass wir da einfach besser werden, was die Optimierung von Routen angeht und Touren, dass ich darauf hingewiesen werde, jeden Tag neu, was wo der dringendste Bedarf für die Pflege ist und nicht starr meine Dinge abarbeite, sondern wirklich prioritätsgesteuert arbeite. Und da kann KI natürlich auch einen wesentlichen Beitrag leisten. Und dann gibt es natürlich auch die ganzen Aufnahmedokumentationsthemen. Ja, wenn ich umfangreiche Aufnahmedokumentation machen will, da kann die KI helfen. Und auch Intelligenz bei der Unternehmenssteuerung, gerade bei großen, komplexen Einrichtungen oder auch Einrichtungen oder multiplen Einrichtungen, habe ich ja relativ viel Reporting zu leisten und auch zu erkennen, wenn ich Anomalien in den Zahlen habe. Und auch da wird die KI ihren Wertbeitrag leisten.
Hast du denn das Gefühl, das ist heute schon ein ausschlaggebender Punkt für eure Kunden und vielleicht auch einmal weitergesponnen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eurer Kunden? Also ist das mittlerweile so, ich meine, wir sind in unserer Technologie-Bubble, also für mich, ich setze das mittlerweile voraus bei einem Produkt letzten Endes, dass das irgendeine Art von KI hat, was mir Routineaufgaben abnimmt. Aber ist das bei euren Kunden auch schon so?
Also wir haben ja aus dem Grunde die Pflegestudie gemacht, weil wir haben nämlich die Pflegenden und Pflegeleitungen und so befragt, damit wir einfach mal ein direktes Feedback bekommen. Wir haben ja über 500 Menschen in Deutschland dazu befragt und 71% haben gesagt, KI wird uns helfen. Und das finde ich bemerkenswert, weil jetzt es gibt ja viel Skepsis über künstliche Intelligenz, aber bei den Pflegenden ist das in der Tat so, die suchen nach Hilfe und sagen, ja, die KI wird uns helfen. Die sagen auch, zu gut 50% Spracherkennung wird uns helfen, mobile Anwendungen werden uns helfen. Also es gibt schon eine extrem hohe Zustimmung, genau diese Themen, Administration reduzieren, Zeit einzusparen, digitalisieren, fortzuführen. Es gibt auf der anderen Seite aber eben auch die Basisdinge zu erledigen, dass wir die Wi-Fi-Ausstattung in den Einrichtungen zu Ende denken müssen. Wir bauen unsere Apps deswegen auch so, dass wir eben auch offline arbeiten können, weil wir wissen, dass die Infrastruktur nicht immer die beste ist. Und dann, wenn man dann aus der Branche kommt, dann kennt man natürlich auch die Dinge, die man vielleicht einen Tick anders macht, damit man auch helfen kann, solche Projekte umzusetzen und dass sie auch in Infrastrukturen funktionieren, die vielleicht noch nicht perfekt sind.
Ja, das stimmt. Das haben wir ja beim Caretable auch immer gemerkt, dass am Anfang haben wir uns da sehr schnell darauf eingeschossen, dass das Produkt eben auch offline funktionieren muss, weil wir eben die Infrastruktur in der Einrichtung nicht unbedingt haben. Und ich sage mal, beim Caretable, ich meine, das ist für die Betreuung, das ist ein smarter Tisch, ein großes Tablet, das ist ja das eine, aber dass da eben auch die ganzen Dokumentationsprozesse, die ja wirklich essentiell wichtig sind für das Funktionieren dieser Einrichtung, dass die dann auch offline funktionieren müssen, da steckt, glaube ich, schon ein bisschen mehr dahinter. Wie ist denn das wir hatten ja vorhin schon mal über die KI Möglichkeiten gesprochen und was man damit neben sprachbasierter Dokumentation noch alles machen kann. Wie weit ausgerollt sind denn solche Features schon? Sind die jetzt mittlerweile schon Teil so einer Software-Suite, wenn ich heute mein Neva-Kunde zum Beispiel werde? Oder sagst du, okay, das sind Sachen, die kommen vor allem in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, jetzt treten die in Kraft?
Also wenn du in unsere Klienten guckst, über die ganzen Länder, die wir vertreten, auch in Deutschland, haben so gut ein Viertel bis ein Drittel mobile Anwendungen im Einsatz, was ich schon mal ganz bemerkenswert finde. Dort ein KI-Feature für die Spracherkennung hinzuzufügen, ist relativ leicht, wenn man es denn mal hat. Ja, und das machen wir gerade. Wir haben das jetzt gerade ausgerollt an die ersten Pilotkunden und das ist live da mit extrem positivem Erfolg. Also die, die es nutzen, die möchten das dann auch behalten und weiter nutzen und kommen mit sehr positivem Feedback. Also von daher passiert es heute. Wenn wir in die KI-gestützte Touren- und Routenplaner gucken, dann passiert es jetzt auch. Wir haben gerade auch gerade im Datenanalysebereich noch neue Feature hinzugefügt. Also man merkt so, dass jetzt überall die ersten Leuchtturmprojekte kommen, um in die Fläche zu gehen. Und ich glaube, dass die Dynamik sich in 2025 deutlich beschleunigen wird, dass diese Dinge in immer mehr Häusern eingesetzt werden.
Ja, weil es halt oft nicht anders mehr funktioniert. Ich meine, der Druck durch externe Faktoren ist halt so groß. Ich glaube, man muss sich da auch irgendwann als Einrichtung fügen und solche Lösungen vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und des aktuellen großen Dokumentationsaufwandes eben in die Fläche bringen. Okay, KI verstanden.
Vielleicht lass mich noch mal eins ergänzen. Es gibt ja noch andere Aspekte der Digitalisierung. Also es wird, was wir sehen, was vielleicht mit ein bisschen Verzug kommt, es wird auch das Internet of Things, also smarte Devices kommen in die Pflege. Das heißt, Radarüberwachung im Pflegezimmer, um Sturzerkennung sicherzustellen, automatisches Auslesen von Vitalparametern, sodass ich nicht mehr bei jedem Klienten vielleicht die Vitalparameter ablesen muss, sondern das kann ja automatisiert werden. Das spart auch Zeit. Also es gibt noch weitere Digitalisierungstrends neben KI, wo die KI vielleicht bei der Auswertung hilft, ne, und bei wichtigen Themen, um auch Alarme zu setzen, wenn irgendwas aus dem Normenbereich hinausfällt. Aber dass wir einfach in ganz verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Technologien Digitalisierungstrends in der Pflege sehen, die uns helfen, aber sie lösen natürlich nicht das ganze Thema der Personalknappheit.
Ja, da hast du mir jetzt die Überleitung erspart tatsächlich, weil ich wollte genau auf das Thema Schnittstellen, IoT gerade mal rübergehen. Also das anscheinend ist es ja auch bei euch in den Köpfen schon präsent. Und ich meine, in der Vergangenheit war es ja so, auch selbst als wir, ich meine, Caretable, das machen wir jetzt seit 2020 so. Und damals hatte ich das Gefühl, wenn wir an eine große Softwareanbieter herantreten und sagen, hey, unsere Kunden würden sich das wünschen, dass zum Beispiel die Daten aus der Betreuung mit dem Caretable direkt in eine Pflegedoku mit einfließen, dass damals so, ja, könnte man machen, wo die Reaktion war, aber müssen tun wir es jetzt auch nicht. In den letzten Jahren, gerade in den letzten 2 Jahren, nimmt das ein bisschen mehr Fahrt auf. Also ich habe das Gefühl, die Branchenanbieter werden einfach deutlich offener, wahrscheinlich auch auf Druck der Branche, aufgrund ihrer Kundschaft hin. Wie ist denn das Thema bei euch platziert, also die Schnittstellen? Also seid ihr da so, dass ihr sagt, okay, ihr wollt offene Schnittstellen anbieten? Bietet ihr es schon an oder wie ist da der Plan?
Wir bieten das schon an. Wir glauben auch, dass wir in digitalen Ökosystemen leben. Also das ist vermessen zu denken, dass wir jede Lösung in jeder Nische auch selbst anbieten können. Und es gibt immer gute Firmen, die den Kernprozess ergänzen im Digitalisierungsbereich. Wir bieten das über normale APIs an, sicher und skalierbar, nutzen dafür den FHIR-Standard. Das heißt, wir gehen komplett auf den Healthcare-Standard. Das ist eine sehr mächtige Schnittstelle. Die muss natürlich dann noch in die Pflegesysteme eingehen. Ja, also die Daten müssen ja auch in die Dokumentation am richtigen Platz eingehen. Aber wir bieten offene Schnittstellen an auf dem FHIR-Standard. So sind unsere eigenen Applikationen angeboten, aber so binden wir zum Beispiel IoT-Anbieter an, mit denen wir partnern, weil wir keine Hardware herstellen. Wir bieten so zum Beispiel die Schnittstelle zu Themen wie Docs and Cloud an, also dass das Telemedizin funktioniert, oder zu Diagnose-Apps, die bei uns im Bereich so nicht vorhanden sind, die Dritte dann anbieten. Zum Beispiel Ganganalyse ist ein Thema und das funktioniert genau über dieses digitale Ökosystem. Wichtig dabei immer, Standards in den Schnittstellen zu haben mit einem ganz hohen Fokus auf Cybersecurity und Datenschutz, weil Schnittstellen haben die schöne Eigenschaft, dass man sich im digitalen Ökosystem gut austauschen kann, haben aber auch natürlich immer das Thema, dass man seine Daten schützen muss.
Aber das heißt, wenn ich jetzt Produktanbieter bin und sage, hey, eigentlich wäre es eine sinnvolle Ergänzung, dann komme ich auf jemanden von euch zu, der sich um das Thema kümmert und dann baut man da eine Schnittstelle.
Genau. Okay, schön. Genau, also wir bauen die Schnittstelle nicht neu, die ist da. Wir gucken nur, dass welche Daten werden eben von dem entsprechenden Partner benötigt. Wir schließen in der Regel Partnerschaften ab. Welche Daten werden benötigt? Die Einrichtung muss zustimmen, dass sie zur Verfügung gestellt werden oder der Klient. Und welche Art von Dokumentation muss auf unserer Seite dann sichergestellt sein? Und so macht es dann wieder Sinn, dass die Daten in so einen End-to-End-Prozess eingepflegt werden, ohne dass manuell Zusatzaufwände vorhanden sind. Das ist das, was wir heute praktisch tun. Und ich glaube auch, dass das die Zukunft sein wird.
Naja, ich sage mal, bevor man anfängt, doppelt und dreifach Bewohnerlisten zu pflegen in drei verschiedenen Anwendungen, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man da einen Backbone sozusagen, also wirklich das Rückgrat in den Einrichtungen ansteuern kann und darüber dann die Daten bezieht und auch wieder neue Daten hinzufügt. Nee, Schnittstellen ist generell ein gutes Thema. Wenn wir das Thema Schnittstellen jetzt ein bisschen größer denken, ich hatte ja vor wenigen Wochen den Pflege-Digital-Summit in Dessau abgehalten. Großes Thema, was die Träger, die dort waren, beschäftigt hat, ist das Thema Telematik-Infrastruktur. Bei vielen stellen sich da nach wie vor die Nackenhaare auf. Und ich habe das Gefühl, es ist irgendwie so eine gewisse Gemengelage. Also von der Idee her eine schöne Sache, ja, also das quasi branchenübergreifend zwischen den verschiedenen Akteuren der Gesundheitsbranche dann eben sicher Daten versendet werden können. Toll. Aber bei der ganzen Abwicklung und wie man jetzt zum Beispiel an die Heilberufsausweise etc. kommt, das ist irgendwie noch nicht so alles 100% klar oder es läuft zumindest noch nicht 100% glatt. Für euch ist ja die Telematik-Infrastruktur sicherlich auch ein großes Thema, mit dem ihr euch beschäftigt. Wie blickst du auf die ganzen Ambitionen darauf? Ich hatte mitbekommen, und ich sag mal, dadurch, dass ihr jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen seid, ist es ja nicht nur die Telematik-Infrastruktur in Deutschland, mit der ihr euch beschäftigen müsst, sondern eher, ich sag mal, ein europäisches Gesamtbild, oder?
Ja, absolut. Also das Interessante, wir reden ja immer über europäische Standards. Jedes Land in Europa hat eine eigene Plattform. Die eine hat nichts mit dem anderen zu tun, ja. Das heißt, wir haben unglaublich viel Erfahrung, uns in allen Ländern, in denen wir tätig sind, in die verschiedenen vergleichbaren Telematik-Infrastrukturen einzuklinken. Die Funktionalität ist immer sehr ähnlich. Es geht um E-Rezept, Patientenakte und so weiter. Austausch von wichtigen Gesundheitsdaten. Und da ist das ein oder andere Land ein Stück weiter. Ja, Österreich zum Beispiel ist da ganz gut. Und andere Länder sind ein bisschen langsamer, würde ich sagen. Ja, jetzt ist Deutschland, würde ich sagen, gepflegtes Mittelfeld, könnte sicherlich früher mehr Funktionalität zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, es geht primär dann um die Vernetzung. Ich glaube, da wir ein extremer Supporter von digitalen Ökosystemen sind, ist auch die Telematik-Infrastruktur mit der Vernetzung zwischen dem ganzen Pflegebereich und dem Gesundheitswesen wichtig und richtig. Und wir würden uns wünschen, dass das eine oder andere schneller geht, dass die Funktion, auch die Skalierbarkeit besser ist. Und wir sind aber bereit, das dann in unsere Produkte eben einzubringen. Und erfüllen natürlich die Standards, die jetzt gesetzt sind. Ja, elektronische Patientenakte, E-Rezept, all das, was so dazu
gehört. Unterstützt ihr eure Kunden eigentlich auch da bei der Einführung? Weil ich habe halt wirklich das Gefühl, die meisten Einrichtungen, die sind dann noch ein bisschen aufgeschmissen.
Ja, wir haben ein sehr guter Punkt. Wir haben zudem mal ganz simpel angefangen mit einem White Paper und haben mal den Kunden zum kostenlosen Download eine Broschüre zur Verfügung zu stellen. Was heißt denn das eigentlich, wenn ich jetzt Telematik-Infrastruktur in 25 machen muss? Ja, und wie komme ich denn da weiter? Wir haben dazu natürlich auch Beratungsangebote. Wir stellen die entsprechende Software zur Verfügung, helfen die auch einzustellen, dass das in den Prozessen Einfluss nimmt. Und das tun wir sehr umfangreich also von einem einfachen Knowledge-Transfer und zur Verfügung stellen von Informationen bis hin zur konkreten Umsetzung von Software und Dienstleistungen.
Okay. Naja, also das denke ich auf jeden Fall hilfreich für die Menschen. Wie gesagt, auch bei uns bei der Veranstaltung, da wurden eher große Augen gemacht als konkrete Lösungsansätze genannt. Und ich glaube, bis sich das so eingependelt hat, bis da jeder weiß, okay, wie, da, wo, was zu beantragen ist, wie es dann vor allem auch praktisch in der Einrichtung irgendwann läuft, ja. Da gibt es noch ein paar Themen zu klären. Was mich da mal interessieren würde, so im europäischen Raum, du hast ja gesagt, das ist eine sehr heterogene Landschaft, also von einheitlichen Standards sind wir da noch weit entfernt. Gibt es denn da irgendeine Form von übergeordneten Kontrollgremium, was da mal bei allen Mitgliedern der EU draufschaut und sagt, ihr müsst es so machen, ihr müsst es so machen und auf irgendein gemeinsames Ziel drauf hinarbeitet? Man ist nur noch nicht aktuell bei dem Ziel oder also ist das einfach wilder Westen gerade?
Also ich glaube, die Plattformen sind alle national, sehr heterogen, technologisch sehr unterschiedlich. Am Ende des Weges, wir sind ja auch im europäischen Kernnetzwerk organisiert, als Maineva tauschen wir uns natürlich aus. Es gibt Experten aus den verschiedenen Ländern, die Ideen dazu haben. Und natürlich sollten auch elektronische Patientenakten, gerade wenn ich im Ausland bin oder ins Ausland verziehe oder wie auch immer, möglich sein, die auszutauschen. Das ist heute nicht der Fall. Und es gibt Ideen, das zu harmonisieren, aber wie gesagt, im Moment ist es sehr nationalstaatlich organisiert mit sehr unterschiedlichen Parametern und wir können von der Anbindung, die wir in Finnland gemacht haben oder in Österreich, in der Schweiz, nichts in Deutschland verwenden. Wir haben natürlich Kompetenz in diesem Umfeld und wissen, wie es geht, aber die Technologie, die verwendet wird, ist in jedem Land anders. Und da würden wir uns schon in der Tat wünschen, dass man vielleicht ein bisschen interoperabler wird zwischen den verschiedenen Ländern. Das könnte noch mal ein bisschen was vereinfachen. Auf der anderen Seite drängt, glaube ich, erstmal das nationale Thema so, dass wir hier richtig gut werden. Und deswegen heben wir den Finger und engagieren uns für eine europäische Lösung. Aber ich glaube, jetzt machen wir erstmal die Dinge hier in Deutschland so weit, dass wir den Prozess im Gesundheitswesen gut organisieren können.
Okay. Du hast ja gesagt, Meineva, 300 Mitarbeiter, wo soll es denn da zukünftig eigentlich aus deiner Sicht noch hingehen? Also hast du konkrete Entwicklungspläne für Meineva, was in den nächsten Jahren anstehen soll?
Ja, wir sind ja, wie gesagt, in 8 Ländern in Europa tätig. Wir können uns durchaus auch vorstellen, dass es mehr werden. Wir sind nicht in allen Ländern, allen 4 Sektoren tätig und bieten aber Software an, die wir auch im Ausland einsetzen können, alle Sektoren in jedem Land abzudecken. Und das sind so unsere Wachstumspläne. Wir wachsen auch über den Markt ganz ordentlich, sind da sehr zufrieden und sehen auch, dass die Digitalisierungslösung, gerade die Innovationslösung, die wir jetzt anbieten, über die wir schon gesprochen haben, durchaus bei den Kunden Nachfrage in allen Sektoren finden. Und dass wir Dinge, die wir in der Spracherkennung in Deutschland machen, auch durchaus in allen anderen Ländern einsetzbar sind, weil Übersetzung und Sprachthemen sind für KI eigentlich kein wesentliches Hindernis. Ja.
Ja, das
stimmt. Von daher freuen wir uns eigentlich darauf. Und das Schöne ist ja, man gewinnt auch gut Mitarbeiter, weil man natürlich in einer Branche ist, wo keiner nach dem Sinn oder der Sinnhaftigkeit des Tuns fragt, weil wir erzeugen direkt Wert bei einer Branche, die natürlich mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen hat.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Also auch bei uns, wir hatten bis jetzt eigentlich nie Probleme, eine vakante Stelle bei uns zu besetzen. Ich meine, gut, wir haben jetzt keine 300 Mitarbeitenden, sondern wesentlich weniger, sagt er immer 20, aber die Leute, die haben Lust halt in der Branche etwas zu bewegen. Ist ja doch nochmal was anderes als Autos bauen zum Beispiel, auch wenn das natürlich für unseren Standort wichtig ist, aber es ist nun mal eine andere Angelegenheit und von daher, ja, Dieter, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Für alle, die jetzt mal, wir haben ja viel aus der Studie zitiert hier oder viele Zahlen da wiedergegeben, für alle, die sich dafür interessieren, steht die auch frei zum Download verfügbar? Wie komme ich denn da ran?
Genau, steht bei uns auf der Webseite meineva.eu, geht sofort ein Fenster auf, draufklicken, das ist ein Link. Und dann kann man sich die Studie dort kostenlos runterladen. Es gibt ganz viele, ganz spannende Daten auch, warum Menschen in der Pflege arbeiten, warum sie vielleicht nicht mehr dort arbeiten, was zu tun ist. Also ich finde, dass die Branche mit ihren Mitarbeitenden eine tolle Meinung zu dem hat, was auch die Politik tun muss, damit es besser wird.
Ja, mit wem habt ihr die Studie zusammen gemacht? War das eine Hochschule, ein Institut oder?
Wir haben das mit dem DINT-Institut gemacht, Deutsches Institut für Innovationsforschung. Und das hat hervorragend funktioniert. Und deswegen ist es auch eine unabhängige Studie, ist uns ganz wichtig.
Ja.
Würden das sicherlich im nächsten Jahr auch wieder tun.
Schön. Naja, da hat man vor allem mal einen schönen Vergleich zum Vorjahr, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ja, Dieter, ganz lieben Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, hier ein paar Einblicke und auch deine Einschätzung zur Branche zu bekommen. Und ich bin sehr zuversichtlich, was sich in den nächsten Jahren auch digital technisch noch entwickeln wird.
Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Schön, dass das klappt.
Bis dann. Ciao.